liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mit diesem Wort begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier in der Hoffnungskirche. Und ich freue mich ganz besonders, dass so viele Konfis da sind, so wie in den letzten Wochen. Ich habe eben schon jemanden gefragt, was verspricht euch eigentlich euer Pastor, dass ihr jetzt jeden Sonntag hier seid? Und einer hat gesagt, er zwingt uns. Ja, aber klappt ja, ne? Also, naja, zum Gottesdienst sollte eigentlich keiner gezwungen werden. Heute Morgen wollen wir über ein paar Dinge nachdenken, die tatsächlich mit uns und dem Bild, was wir haben, zur Kirche zu tun haben. Und ein Bild wird in diesem Wort, was ich schon genannt habe, zu Beginn deutlich. Die Kirche ist ein Ort des Gebetes. Es wird gesagt, wir liegen vor dir. Keiner liegt, doch einer liegt. Wir sitzen vor Gott oder wir stehen vor Gott. Wir reden mit Gott, wir hören auf Gott. Und dann heißt es, wir vertrauen nicht auf uns und unsere Gerechtigkeit, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit. Das ist Gottesdienst, dass wir vor Gott sind, dass wir vor Gott leben, dass wir zu ihm beten und nicht irgendetwas aus uns machen müssen, was wir gar nicht sind, sondern wir sind heute hier als seine Kinder. Mit allem, was uns gerade berührt und bewegt und nachdenklich gemacht, vielleicht auch ängstlich, müssen dabei nicht nur auf uns vertrauen, sondern auf Gottes Barmherzigkeit. Und deshalb lohnt es sich, Gottesdienst zu feiern. Hoffe ich zumindest. Heute Morgen auch für die Bayern-Fans, dass die in einer Stunde hier aufgerichtet aus dieser Kirche gehen, neu ins Leben, in die neue Woche. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, vor dir kann kein Mensch bestehen. Lass uns nicht sehen auf das, was wir können und leisten, sondern darauf vertrauen, dass du uns liebst und annimmst aus lauter Güte. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, in dem uns deine Liebe begegnet, die von Anfang an war und währt bis in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen immer noch nicht singen, aber wir dürfen auf die Musik hören. Und vielleicht können wir das heute Morgen mal machen, indem wir uns entspannt hinsetzen, lauschen und die Musik auf uns wirken lassen. Auch das ist Gottesdienst.
Die Lesung für den heutigen Sonntag hören wir aus Matthäus-Evangelium im 20. Kapitel. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde, über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was euch recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Und die elfte Stunde. Aber ging aus und er fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie entlohnt, hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir nichts Unrechtes. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und gehe. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehe darum, Schell, weil ich so gütig bin, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten sein. Halleluja.
Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgesehen
Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da kommen wird. Am Freitag hatte ich eine spannende Einladung. Ich durfte zu Gast in einem Religionsleistungskurs sein, ganz in der Nähe hier im Gymnasium. Circa 25 junge Leute sitzen dort vor mir, die sich gerade in den letzten Wochen mit dem Thema Kirche und der Zukunft der Kirche beschäftigen. Sie alle stehen also kurz vor dem Abi und diese letzten zwei Schuljahre, so erfahre ich dann in der Pause zwischen den beiden Stunden, werden Sie wohl in Ihrem Leben nicht vergessen. Viel Einschränkungen, Lockdown, Lernen hinter der Maske, auch Stress zu Hause und jetzt das Abi, auf das es ankommt. Insbesondere, wenn man etwas studieren möchte, wofür man ja einen bestimmten Notendurchschnitt braucht. Es geht also irgendwie auch ums Ganze. Und jetzt geht es auch ums Ganze, um die Kirche, um die Zukunft der Kirche. Ich glaube, dass ich die beiden von der Lehrerin gut strukturierten Unterrichtsstunden etwas verändert habe. Hat sie mir nicht übel genommen. Aber ich habe gedacht, wie kann man eigentlich über ein solches Thema ins Gespräch kommen, wenn man gar nicht weiß, wer da eigentlich vor einem sitzt. So nach etwas mehr als einem Jahr schaue ich hier in diese Gemeinde hinein und von einigen weiß ich etwas mehr, von einigen etwas weniger und von manchen noch gar nicht so viel, überhaupt noch gar nichts. Aber wie kann man eigentlich über ein solches Thema sprechen, wenn man nicht weiß, wo der andere oder die andere Erfahrungen gemacht hat mit der Kirche, mit dem Glauben? Also habe ich die Stunde etwas über den Haufen geworfen, nicht ganz vielleicht, und gefragt, wo gibt es denn bei euch Schülern und Schülerinnen Verbindungen zur Kirche? Nicht nur dann, wenn man gezwungen wird. Wo ist die Kirche oder der Glaube überhaupt noch ein Thema? Und dann wird es spannend. Einer sagt, meine Eltern, die sind richtig christlich. Aha, richtig christlich. Ein anderer sagt, ja und meine, die sind streng katholisch. Wird ja immer besser, denke ich mir. Richtig christlich und streng katholisch. Und ich frage, was das meint. Und er sagt, ja, die haben mich immer mitgenommen, schon von klein an das volle Programm. Und jetzt? Ja, jetzt ist er nicht mehr dabei, obwohl er das volle Programm hat. Eine andere erzählt davon, dass die Eltern eigentlich gar keinen Bezug zur Kirche haben, aber, und das finde ich jetzt spannend, sie sagt, meine Oma ist jeden Sonntag in der Kirche und die betet, auch zu Hause. Hab noch einmal so gedacht, wie wichtig eigentlich, in vielen Fällen vielleicht, die Großeltern sind für die Weitergabe des christlichen Glaubens. Weil sie ja auch eine Generation oder zu einer Generation gehören, die noch etwas ganz anderes erfahren hat, was vielleicht jetzt irgendwie zu drohen scheint, wenn wir einige hundert Kilometer gen Osten blicken, hoffentlich nicht. Und dann wird die Diskussion etwas lebendiger. Eine andere sagt, ich war schon einmal auf einer Freizeit, also Gemeinschaftserfahrung, offensichtlich ganz wichtig, ganz bewusst sich entschieden, bei der Kirche mitzufahren und das war prima, sagt sie, und dann sollten wir Gottesdienst machen. Erst war das etwas ungewohnt, aber im zweiten Jahr war das ganz normal, da hat es mir Freude gemacht. Naja, und irgendwie mussten wir ja nach diesem Einstieg dann auch wieder zum Unterricht zurück und die Lehrerin hatte also wunderbare Thesen, die sie dann an die Wand warf, mit der Frage, wie wir Kirche wahrnehmen. Der erste Vergleich war ein Vergleich mit der Titanic. Jemand hat gesagt, die Kirche kommt mir so vor wie die Titanic. Wissen ja alle, was mit der Titanic passiert ist, oder? Immerhin hat die Kapelle noch gespielt bis zum Ende, Nearer my God to thee. Einige haben es überlebt, aber so grausam möchte ich mir das nicht vorstellen, aber nimmt sicherlich den Trend auf. Also wir gehen irgendwie nicht rauf, sondern runter, wir wissen, was vor uns liegt, nichts Gutes, aber schon ein starkes, auch ein schrilles, ein angstmachendes Bild. Da war es gut, dann von der Kirche zu hören, als ein Ort mit vielen Schätzen. Mit vielen Schätzen, die aber noch nicht gehoben sind. Also etwas muss passieren. Wir müssen wahrscheinlich buddeln, wir müssen noch mal neu anfangen, wir müssen vielleicht auch etwas verschieben und noch einmal auch auf die Karte gucken. Und dann ein anderes Bild, das Bild einer vor Jahren verschlossenen oder geschlossenen Dorfkneipe. Man guckt so hinter die Fenster, die sind auch schon jahrelang nicht mehr geputzt. Man guckt so rein in die Kneipe und denkt, Mensch, da war mal Leben, da war mal Austausch. Hier sind die Stühle hochgestellt, die Tische verstaubt. Darüber haben wir am Freitag gesprochen. Rege Gedanken, gute Gedanken. Und ich habe gedacht, ich müsste Sie eigentlich mal fragen, die Sie heute hier sind, welche Kirchenbilder tragen Sie eigentlich mit sich oder in sich? Wer denkt denn von Ihnen und euch, dass es so ein bisschen wie mit der Titanic ist? Mal Finger hoch. Guck mal, so viel Hoffnung. Ah, echt? Wirklich? Ja, und nu? Arbeiten wir dagegen? Okay, wer sagt denn, dass es so ein bisschen ist wie mit dieser, ein Ort mit vielen Schätzen, die noch zu heben sind? Ach, Sie auch? Mensch. Und wie ist das mit der alten Dorfkneipe, mit der verstaubten? Könnte ja wieder Leben einziehen irgendwie. Aber es macht natürlich etwas auch mit uns, welches Bild wir von der Kirche haben, wie wir aufgewachsen sind, wen wir darin getroffen haben, ob es spannende Gemeinschaftserfahrungen war oder vielleicht auch sehr lange Sitzungen im Kirchenvorstand mit wenig Ergebnis. Und dann natürlich vielleicht eine Kirche, die wir im Urlaub einmal aufgesucht haben, wo gar kein Gottesdienst war, wo wir aber einfach einmal in der Stille das vor Gott bringen, was uns bewegt. Was ist Kirche eigentlich für dich und mich? Man kann natürlich in einer solchen Unterrichtsstunde nicht nur Fragen stellen, sondern man muss ja auch selber etwas vielleicht auch hineingeben. Und ein Bild habe ich den Schülern und Schülerinnen dann versucht auch ans Herz zu legen. Vielleicht hat es sie sogar überrascht. Hört mal hin. Da heißt es nämlich, die Kirche ist eine Wohnung, da man Gott lieben und hören soll. Nicht Holz oder Steine sollen die Kirche sein, sondern Menschen, die Gott erkennen, lieben und preisen. Nicht Holz oder Steine. Das auch, ja. Es wäre Rauderfehn eigentlich ohne die Hoffnungskirche hier am Kreisel. Wäre ja arm. Aber wenn sie denn viele, wäre das Ende der Kirche? Kirche sind Menschen. Du und ich. Gemeinsam. Wir sind Kirche. Und das habe ich die Schüler und Schülerinnen dann auch gefragt. Ich habe gesagt, wer ist denn noch in der Kirche? Und es haben sich fast alle gemeldet. Alle gehören noch irgendwie dazu. Und eigentlich kann man doch gar nicht über die Zukunft der Kirche sprechen, wenn man nicht miteinander spricht, weil die Schüler und ich, wir Kirche sind. Ihr Kirche seid. An uns und durch uns erkennt man also etwas davon, wie Kirche sein soll. Gott erkennen, lieben und preisen. Wie geht das eigentlich, Gott erkennen? Ist es nicht so, dass uns Gott zuerst erkennt? Gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst feiern wir Taufgottesdienst. Mattes und Nora werden getauft und da wird es gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das Erste, was so ein kleines Kind, die Eltern, die Paten, die Gemeinde dann hört. Und irgendwann auch bei dir, bei mir, so ist es gewesen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Da gibt es also diese Beziehung zwischen Gott und mir und dir. Martin Luther hat einmal gesagt, du kannst an allem zweifeln, am Glauben, an der Kirche, aber nicht an deiner Taufe. Das steht. Und dann wollten die Schüler und Schülerinnen von mir erfahren, ob ich denke, dass die klassische Predigt überhaupt noch zeitgemäß sei. Einer redet und andere hören zu. Oder tun zumindest so. So viele höfliche Menschen hier in der Hoffnungskirche. Aber mal ehrlich, gibt es nicht manchmal Momente, wo wir am liebsten reinrufen möchten? Das kann man doch so nicht sagen. Das habe ich aber ganz anders erlebt. Oder vielleicht sogar, am liebsten möchte ich jetzt eigentlich gehen, weil es mich gerade ärgert. Please feel free. Den Schülern, so lerne ich, ist die Kanzelrede von oben fremd. Über die Köpfe hinweg. Und gemeinsam sind wir auf eine besondere Geschichte einer Schweizer Pastorin in St. Gallen gestoßen. Die hat sich nämlich die Arbeitsklamotten angezogen, den Talar ausgezogen, den Hörschutz aufgesetzt und hat die Motorsäge angeworfen. Und so steht sie da auf einem Bild und damit hat sie dann die Kanzel eines ihrer Gemeindehäuser zersägt. Stellt euch das mal vor, Friedrich Dresch Rosendahl nächste Woche oder übernächste Woche. Nächste Woche sind wir beide gar nicht da, da überlegen wir uns dann, wer sägt. Aber das wäre doch wohl ein Ding. Kanzel zersägen, aber nicht einfach so, um Krawall zu machen oder etwas zu blockieren, so wie diejenigen, die idiotischerweise sich auf die Straße festkleben und Rettungswagen und Polizei verhindern, sondern aus dieser zerschnittenen Kanzel entsteht etwas, etwas Neues. Ein Tisch, ein großer Tisch, an dem gegessen, gefeiert und gebetet werden soll. Für 4 Wochen setzt die Gemeinde also den klassischen Predigtgottesdienst aus. Und dieses Bild hat den Schülern dann auch eingeleuchtet, weil sie sagen, wenn wir uns Gedanken machen über die Kirche, über die Zukunft der Kirche, dann braucht es den Dialog. Es benötigt die Augenhöhe und auch das Gespräch. Und mein ehemaliger Kollege war gerade unterwegs mit einer Gruppe von Menschen 1 bis 88 Jahre alt. Und miteinander haben sie Abendmahl gefeiert und haben sich überlegt, wir machen mal etwas ganz anders. Da stehe ich nicht als Pastor, als Pastorin, sondern da teilen die Kinder mal das Abendmahl aus. Und die das sonst so machen, so ganz routinemäßig, die halten sich mal etwas im Hintergrund. Und eine Frau, die von einem 7-jährigen Mädchen das Abendmahl bekommt, die sagt, das hat etwas in mir auch nochmal verändert. Durch ein Kind das Brot in die Hand gelegt, für dich gegeben. Gott spricht durch ein Kind. Gott spricht durch die Jugendlichen, spricht auch durch die Älteren, spricht durch uns alle. Aber noch einmal ein Perspektivwechsel, wie die zersägte Kanzel in St. Gallen. Mit wie vielen Menschen, liebe Gemeinde, hatte Jesus nicht eigentlich Tischgemeinschaft? Nicht nur mit den Jüngern beim Abendmahl. In wie viele Häuser kehrte er ein und saß bei Tisch? Ja, und ich liebe es auch, wenn wir zu Hause gemeinsam am Tisch sitzen, einander sehen, miteinander essen, manchmal diskutieren. Und auch das geht ja häufig verloren, weil der eine früh anfängt zu arbeiten, der andere spät, die Kids ihren eigenen Tagesablauf haben Dann wird manchmal nur noch was in die Mikrowelle geschoben und wir sitzen gar nicht mehr so häufig am Tisch. Wir versuchen das. Gelingt auch nicht immer. Als Familie, aber auch dann, wenn Gäste da sind. Weil man über den Platz am Tisch sich näher kommt, man sich kennenlernt. Und es auch ganz spannende Dinge gibt, die bei Tisch gesagt werden. Luthers Tischreden, die sind sehr bekannt, da kann man auch etwas übers Leben lernen. Luther hat relativ spät geheiratet, mit 42 Jahren erst, und hatte vorher ein wenig ungeregeltes Leben zu Hause. Und dann kommt diese Katharina in sein Leben und er sagt Folgendes: Vor meiner Heirat hatte ich ein Bett, das ein ganzes Jahr nicht gemacht wurde und vor Schweiß zu verfaulen begann. Aber ich war so müde und arbeitete mich den Tag ab und fiel dann ins Bett, ohne das zu merken. Ich weiß gar nicht, ob man heute so einen Satz überhaupt zitieren darf, weil es ja voraussetzt, dass die Frauen die Betten machen. Das ist nicht so. Natürlich müssen auch die Männer die Betten machen, aber sowas sagt er in der Tischrede. Kann man mal drüber nachdenken. Selbst zu Diäten hatte er Folgendes zu sagen. Wir haben ja neulich beim Geburtstag zusammengesessen, kleine Runde, aber vier große Torten. Ostfriesentorte, Käsetorte, Apfelkuchen und noch Mohn. So, und dann überlegt man ja, wie viele Stücken isst man denn dann? Das habe ich erst später hier gelesen. Wohl wahr, eine gute Diät ist eine ausgezeichnete Medizin, aber streng nach ärztlicher Vorschrift leben heißt Elend leben. Ich streite nicht ab, dass die Medizin eine von Gott geschenkte Gabe und Wissenschaft ist, aber wo gibt es schon perfekte Ärzte? Viele Menschen haben sich schon auf ärztlichen Rat zu Tode gehungert. Ich esse, was ich mag und sterbe, wann Gott will. Naja, nach dem dritten oder vierten Stück haben wir uns das dann auch gesagt. Oder? Ein Christ soll und muss ein fröhlicher Mensch sein. Wenn er das nicht ist, wird er versucht vom Teufel. Fröhlichkeit, Freude in unserer Kirche, in unseren Gemeinden, das kostet nichts. Und noch eine Stichelei von Martin Luther am Tisch, am Esstisch, einem alten Mann eine junge Frau geben, heißt, ihn auf legale und natürliche Weise umbringen. Hurra, ich lebe noch. Liebe Gemeinde, aber nicht diese Worte von Luther sind uns vorgegeben, sondern ein Wort aus dem Alten Testament. Da heißt es, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Und ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Es geht also ums Rühmen. Vielleicht modern übersetzt, wo tische ich eigentlich einmal richtig auf? Oder wo habe ich mir selber schon einmal richtig kräftig auf die Schulter geklopft? Dass ich etwas geschickt gelöst habe, wo ich mir sage, das hast du jetzt aber stark gemacht. Oder hier habe ich mal richtig was mitgenommen. Was wäre eigentlich so verkehrt daran, wenn ich für etwas richtig hart gekämpft, gelernt oder gearbeitet habe? Wenn ich hohes Risiko gegangen bin, als ich einem anderen davonzog? Für manche Zeitgenossen scheint das in der Tat elementar wichtig zu sein. Und nicht wenigen ist es doch wichtig, großen Wert darauf zu legen, dass man von einem anderen richtig gesehen wird oder möglicherweise auch gut und erfolgreich dasteht. Ja, ganze Bücherregale in der Ratgeberliteratur sind voll davon. Wie wirke ich eigentlich positiv auf andere? Erfolg haben. Ja, und was ist eigentlich mit euch, den Konfis, den Schülern und Schülerinnen, die gerade in den sozialen Medien nicht besonders cool rüberkommen? Wie ist das mit dem Rühmen? Selbst die Kirche scheint in diesen Tagen davon nicht ausgenommen zu sein. Da wird gesagt, wir müssen an unserem Erscheinungsbild arbeiten. Gemeindehäuser im Stile der 80er Jahre Und der bestimmte Geruch, wenn man da reinkommt, das geht eigentlich schon lange nicht mehr. Also neue Formate. Skateboardfahrende und tätowierte Pastoren mit Käppi, die auch keinen Talar mehr tragen, sowie zwei verheiratete Pastorinnen, die über YouTube Einblicke ins persönliche Leben gewähren, bis hin zur Samenspende. Ja, wir müssen alle ansprechen, denn es geht ja schließlich um die Zukunft der Kirche. Und dann so ein Hammersatz. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Worte aus dem Alten Testament. Irgendwie auch nicht zeitgemäß, denkt man. Von persönlicher Erfolgsorientiertheit hat dieser Jeremia keine Ahnung. Und auch Selbstpräsentation und Öffentlichkeitswirksamkeit scheinen ihm völlig fremd zu sein. Wie bitte? Die eigenen Stärken sollen hinten angestellt werden? Sollen weichen für etwas wie Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit? Das soll nach vorne rücken? Kein Wunder, dass es dieser Jeremia zu nichts gebracht hat, so könnte man meinen. Wer war dieser Mann? Schon als junger Mann für Gott unterwegs, zu Beginn noch voller Selbstzweifel, zu jung, zu unerfahren für so etwas. Ständige Diskussionen mit sich selber. Und dann erlebt er den Aufstieg von Babylon als einer Großmacht. Und er erlebt Zerstörung. Ungefähr 600 Jahre vor Christus, Jerusalem, die heilige Stadt, wird zerstört. Und er sagt, so geht das nicht. Er greift das religiöse Establishment an, auch die militärischen Strategen und diejenigen, die ihren Wohlstand mit der Ausbeutung der Schwächsten zutage fördern. Eigentlich legt er sich mit allen an. Er war mutig, lebte aber gefährlich. Und dieser Jeremia steht für einen Richtungswechsel im Denken, der auch uns, so glaube ich, nicht schlecht bekommen würde. Denn nicht wir sind diejenigen, die die absolute Herrschaft über unsere kleine und große Welt innehaben. Das sehen wir dort, wo wir meinen, vermeintlich alles im Griff zu haben und dann erleben müssen, wie Zusammenhänge aus den Fugen geraten. Auch in unserem eigenen Leben kann das passieren. Wo wir denken, es ist ja alles irgendwie bestellt, es ist alles gerade irgendwie gemacht. Mir geht es gut, meiner Frau, meiner Familie. Und dann doch. Von einer Sekunde, von einem Moment auf die andere. Technische Errungenschaften, auch das wissen wir, leisten sich immer wieder Betriebsfehler. Und privates oder territoriales Machtstreben führt dazu, dass sich viele das Leben gegenseitig zur Hölle machen. Und in all diesem Gewusel der unterschiedlichen Wahrnehmungen wird ein Wort für mich dabei immer wichtiger. Es kommt heute kaum noch vor und klingt in der Tat wie aus einer anderen Zeit. Und vielleicht ist genau dieses Wort oder könnte dieses Wort ein Wort für die Zukunft der Kirche sein. Ich spreche von Demut. Demut, das heißt, dass wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Dass wir uns nicht unter diesem ständigen Erfolgsdruck setzen und meinen, dass das Einzige im Leben und das einzig Wichtige im Leben sei, wie mich andere sehen oder bewerten oder einschätzen. Wichtig ist, wie Gott mich sieht, wie Gott mich ansieht. Und wenn ich das für mich erkenne, wenn ich das zu leben beginne, Stück für Stück, auch mit allen Rückschlägen, die es im Glauben, in der Kirche geben kann, dann mag ich dadurch eine innere Gelassenheit gewinnen, die genau ihren Grund im Vertrauen auf den Gott der Barmherzigkeit hat. Kirche, Kirche der Zukunft, verstaubt oder im Titanic-Modus, Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kennt, dass ich der Herr bin. So hat die Kapelle angespielt gegen den Untergang. Und so haben Sie gerade gesagt zu Anfang, wir arbeiten dagegen an, im Vertrauen. Heben wir also nicht ab, sondern bleiben wir fröhlich und schön auf dem Boden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.
Herzliches
Dankeschön an diesem Morgen für das Gottesdienstteam, was hier diesen Gottesdienst mitgestaltet und vorbereitet. Helmut Hartemann und Alvin von Allen vom Kirchenvorstand, Andreas Kronfeld an der Orgel und Frau Grünefeld, die dafür gesorgt hat, dass es warm ist. Zu danken gilt es auch für unterschiedliche Spenden. Zum einen für die Diakoniekasse im Kirchenkreis 59,57 €. Für die eigene Diakonie hier in der Gemeinde 57,45 €. Anlässlich einer Beerdigung eine Spende zugunsten des Kinderschutzbundes 29,69 €. Und dann noch einmal für die Diakonie 50 € für all diese Gaben, sei herzlich gedankt. Wenn wir nachher aus dem Gottesdienst gehen, dürfen wir auch eine Kollekte hinterlegen, zum einen wie immer für die eigene Arbeit in der Gemeinde, für die diakonische Arbeit, aber wir denken nicht nur an uns selbst, sondern auch an Schwestern und Brüder in der weiten Welt. Und heute soll die Organisation Open Doors gefördert werden, eine Organisation, die sich insbesondere für Christen und Christinnen in der Welt einsetzt, die ob ihres Glaubens verfolgt, unterdrückt, ja manchmal sogar getötet werden. Wir denken, das ist unvorstellbar, aber in manchen Teilen dieser Welt totalitäre Regime, da wird dann vielleicht bei einer Olympiade fröhlich in die Kamera gewinkt und Funktionäre sagen, es ist alles ganz wunderbar hier, aber wenn man dann hinter die Türen schaut, wo auch Menschen ihren Glauben ausüben wollen, dann merkt man, es ist ganz anders. Und da gibt es viele Berichte, die uns zumindest dann eben auch Barmherzigkeit walten lassen sollten, wenn wir an diejenigen denken, die eben nicht in Freiheit ihren Glauben feiern dürfen. Auf dem Altar hier vorne liegen noch Karten. Ich finde auch, das ist eine schöne Tradition, wenn man vielleicht an jemanden denkt, aus dem Gottesdienst geht, dann ein Stück weit Gottesdienst in das Haus bringt, eines Kranken vielleicht oder eines Einsamen, dann geht der Gottesdienst auch nach dem Gottesdienst weiter. Am kommenden Wochenende ist der Kirchenvorstand der Gemeinde unterwegs auf einer Klausur. Wenig Schlaf, wenig Essen, viel Arbeit und viel frische Luft. Das heißt nicht, dass es hier keinen Gottesdienst gibt. Der wird gefeiert von Pastorin Steinmeier. Aber vielleicht denken Sie auch am Wochenende einmal an uns, wo wir uns Gedanken machen, nämlich über die Gemeinde, über die letzten 2 Jahre unter Pandemiebedingungen und wie wir eigentlich Schwerpunkte setzen wollen in den nächsten Jahren. Und vielleicht kommen wir auch noch einmal über unser eigenes Kirchenbild ins Gespräch. Dass Sie nicht denken, die arbeiten nur ganz hart. Wir werden auch am Abend dann sicherlich auch eine Apfelschorle miteinander teilen. Wer lacht da? Naja, gut. Das sind jetzt die Abkündigungen für diesen Gottesdienst. Gleich im Anschluss feiern wir noch Taufe. Nora Blank und Mathis Kleinschmidt werden getauft. Und bevor wir gleich in den Tag gehen, uns zu Tische begeben, wollen wir noch miteinander Fürbitte halten und beten. Jede Gebetsbitte endet mit den Worten, Christus höre uns, und die Gemeinde antwortet, Christus erhöre uns. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Jesus, unser Bruder und Herr, du hast uns ein Beispiel des Dienstes gegeben und lädst uns ein, deinem Vorbild zu folgen. Wir bitten dich für uns, deine Kirche. Ruf deine Kirche zum Dienst an den Armen und Hungernden, damit sie durch unsere tatkräftige Hilfe deine Zuwendung erfahren. Christus, höre uns. Rufe deine Kirche zum Dienst an den Traurigen und Unglücklichen, damit sie durch unsere menschliche Anteilnahme deinen Trost spüren. Christus, höre uns. Rufe deine Kirche zum Dienst an den Gescheiterten und Verlierern, damit sie durch unsere mitfühlende Wertschätzung deine Güte erleben. Christus, höre uns. Rufe deine Kirche zum Dienst an den Kindern und Jugendlichen, damit sie durch unsere verständnisvolle Begleitung deine frohe Botschaft hören. Christus, höre uns. Rufe deine Kirche zum Dienst an den Älteren und Kranken, damit sie durch unsere Nähe deine heilsame Gegenwart wahrnehmen. Christus, höre uns. Rufe deine Kirche zum Dienst an denen, die Verantwortung tragen. In diesen Tagen politische Verantwortung, insbesondere in Russland, in der Ukraine, in Belarus, in den angrenzenden Staaten. Herr, lass keinen Krieg zu. Lass es Frieden werden. Christus, höre uns. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Jesus, unser Bruder und Herr, begleite und stärke uns, damit wir dir in den Menschen dienen und damit die Menschen durch uns erfahren, welchen Dienst du ihnen erwiesen hast. Dir sei Lob und Dank heute und in Ewigkeit. Mit deinen Worten beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin in diesen Tag und in die neue Woche. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir und dieser Welt seinen Frieden. Der Gottesdienst klingt mit dem Orgelnachspiel aus. Sie dürfen noch einmal Platz nehmen und dann gehen wir bitte dann auch von hinten angefangen mit guten Abständen dann unseren Weg. Ihnen und euch einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.